damit herzlich willkommen zur 67. Ausgabe Trash Talk Patriots, heute mit dem Recap zum Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Große Erleichterung bei uns nach den großen Fragezeichen in Woche 1. Ich darf den Frank ganz herzlich begrüßen. Wo hast du den Sieg erlebt?
Ja, hallo in die Runde. Freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ich war auf der Game-Watching-Party in Hannover dabei. Wir waren, so gut über 20 Leute, würde ich mal sagen, und haben in der Vereinskneipe jetzt vom TuS Rickling das Spiel geguckt auf Leinwand, haben lecker gegessen dazu, gab Röttlesburger satt. Jetzt, da er ja nicht mehr gespielt hat, haben wir ihn gleich zu Burger Patties verarbeitet und verspeist. Und ja, das war mal wieder ganz cool. Also vom Fanclub in Hannover, Patriots Nation, war es die erste öffentliche Veranstaltung wieder nach 2 Jahren Corona-Pause. Wir haben uns ja so gesehen intern 3-4 Mal im letzten Jahr getroffen, aber in diesem Jahr jetzt haben wir uns wieder getraut, so gesehen öffentlich die Veranstaltung zu machen. Also auch Gäste immer herzlich willkommen. Auf Facebook verbreiten wir das Ganze. Wer da von den Hörern auch mal Lust kriegt, kann gerne schauen und sich melden und vorbeikommen. Wie war es bei dir, Fabi?
Ich war auch unterwegs, und zwar war ich im Tipperary. Das ist ein Irish Pub in Berlin quasi, im nördlichen Bereich, Berlin-Wedding konkret. Wir haben da das Spiel geguckt, auch mit einer Delegation quasi PFG-Dachverband. Dann ja die New Balance Patriots sind ja da in dieser Bar zu Hause. Regelmäßig werden dort auch Game-Watching-Partys gefeiert. Und da war auch ich dabei. Wir waren so um die 20 Leute und haben dort den Sieg gefeiert. Auch bei Bier, bei schönem leckeren Guinness und auch bei Chicken Wings haben wir den Sieg gefeiert. Shoutout geht raus nochmal an die Leute. Schön da, das eine oder andere Gesicht nochmal wieder gesehen zu haben. Ihr seid auch gerne eingeladen in den nächsten Spielen. Frank hat es gesagt, auf Facebook wird da eigentlich immer alles released. Ja, und ansonsten, ja, wenn wir mal reingehen, 17-14 der Spielstand. Glücklich, Spielglück an diesem Tag auf unserer Seite. Ja, Pittsburgh gestartet mit dem 3-and-out. Dann kam der Punt. Ja, lieber Frank, was ist dann passiert?
Ja, da haben wir fast unseren ersten Totalverlust gehabt. Miles Bryant kriegt die Pille nicht unter Kontrolle und schuppt und schwuppt sie vor sich her. Schwerst unter Druck und mit ganz viel Glück kullert er so gesehen unkontrolliert über die Endline und präsentiert uns so gesehen den Touchback und wir kriegen ihn an der 25. Das hätte auch alles andere sein können, ne? Also da haben wir, ich sag mal, der Football-Gott hat es dort schon sehr gut mit uns gemeint, dass der Steeler den Ball nicht unter Kontrolle gekriegt hat. In der Folge, dass wir ihn nicht unter Kontrolle gekriegt haben und er dann gesackt wird oder sonst was in der Endzone oder in der Kontrolle über die Endline raus muss und das so gesehen Punkte gegen uns verursacht. Also ist eigentlich dieses Balancieren, Jonglieren, das Unkoordinierte noch das Beste, was passieren konnte, nachdem man den ersten Ball halt nicht klar gefangen hat. Das war das größte Problem. Ja, von daher eigentlich ein Teil geschenkt, dass wir in Ballbesitz kommen an der 25 und unseren Drive starten können. Der dann natürlich auch so gesehen 71 Yards weit ging und mit einem Field Goal von Nick Folk uns 3-0 in Führung gebracht hat. Das war schon mal ein guter Start.
Ja, also da ist mir auch bei dem Play, was du gerade angesprochen hast, sind mir sofort die Schweißperlen auf die Stirn gekommen. Ich habe schon gedacht, der ist ja so, also Bryant ist ja so bei der 25-Yard-Linie im Sprint und zum Himmel blickend zurückgerannt. Und immer tiefer und immer tiefer und dachte ich schon so, wie will er den Ball fangen? Also ich stehe doch als Returner so ungefähr auf der 15-10-Yard-Linie und wenn ich sehe, dass der Ball über meinen Schädel fliegt, dann gehe ich doch da weg. Da versuche ich doch nicht mal einen Quatsch zu machen. Also da dachte ich schon wieder, oh Gott, das geht hier mit dem Safety los. Aber Gott sei Dank, du hattest das gesagt, der Football-Gott war auf unserer Seite. Nicht das erste Mal an diesem Tag. Du hattest das gesagt, Nick Folk macht das Ding zum 3-0 rein. Was ist dann passiert? Die Steelers kamen wieder aufs Feld.
Ja, da war uns das Glück weiterhin hold. Und zwar kriegt Mac Wilson die Finger zwischen den Pass. Er fliegt unkontrolliert in der Luft und Mills kann ihn kontrollieren, übernehmen und als Interception für uns direkt den Ball zurückgewinnen. Das war der nächste Höhepunkt. Im Turnover-Battle sind wir 1-0 in Führung gegangen und haben den Ball sicher gehabt.
Ja, auch da, Mac Wilson hat ja viel, viel mehr Snaps als Cameron McGrone bekommen. Ich fand, Mac Wilson war einer der Besten auf dem Feld. Ja. Und da möchte ich noch mal ganz kurz deine Meinung zu hören. Ich würde ganz kurz einen Take öffnen. Ich war ja der Einzige, der vor der Saison gesagt hat, dass Jalen Mills mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ich finde, in diesem Spiel hat er mir auch absolut nicht gefallen, weil er eigentlich jedes Duell gegen Deontay Johnson verloren hat. Also immer wieder diese 8-9 Yards zugelassen hat, auch im späteren Spiel. Und das wird so ein bisschen verwischt, weil er natürlich da Gold richtig steht und den Ball abflippt. Wie hast du ihn gesehen, Jalen Mills?
Ja, also nicht besonders negativ, sagen wir es mal so. Die Steelers haben ein gutes Receiver-Core. Das haben wir über weite Strecken ordentlich gecovert, sodass wenige Big Plays zustande kommen konnten. Ob das jetzt an der schlechten Passqualität von Trubisky gelegen hat oder an der guten Deckung von unseren Cornern. Das eine geht ja mit dem anderen Hand in Hand. Also da ist mir jetzt Mills in dem Spiel nicht besonders negativ aufgefallen. Da ist mir eigentlich in der Secondary keiner negativ aufgefallen. Das war über weite Strecken, fand ich, einigermaßen kontrolliert. Vor allem kombiniert mit unserem Pass Rush, der über viele oder über weite Teile sehr gut funktioniert hat und einer guten Run-Defense.
Ja, dazu habe ich auch nochmal eine gute Statistik. Bei Mitch Trubisky, bei all seinen Dropbacks, ist er 21,6% unter Druck geraten, obwohl die Patriots in diesem Spiel nur viermal geblitzt haben. Ich habe hier nochmal die Namen von mir. Barmore mit einem Sack, Hit und Two Harries. Judon, Sack und Harry. Guy, Two Harries. Tawai mit einem Sack und Jennings und Weiss auch mit einem Harry. Das ist genau das, was du angesprochen hast, dass der Pass Rush da auf jeden Fall funktioniert hat an der Stelle.
Ja, das sah über weite Teile sehr gut aus. Wenn wir im Spiel weitermachen, können wir gleich sagen, was nicht so gut aussah. Nämlich den Pick von Minka Fitzpatrick. Da sah Mac richtig übel aus. Also das ist, was wir im Vorfeld gesagt haben, dieser Turnover-Battle, der gewonnen werden muss. Jetzt liegst du da vorne mit der Interception und im Gegenzug wirfst du das Ding eigentlich wieder weg. Nun möchte ich Mac nicht alleine in Wind stellen und sagen, das war mal überhaupt nichts. Er war stark beteiligt, aber ich habe das ganze Play nicht verstanden. Also wenn wir uns das aufbauen, in der Mitte die O-Line, er dahinter mit Mondre, auf der linken Seite als Receiver so gesehen, also auf jeden Fall als äußerer Spieler auf links, war Hunter Henry aufgestellt, der gegen die 56 Alex Highsmith stand. Und Henry startete einfach nur wild durch, ohne anzublocken, ohne sonst was, lief er einfach weg. Ich fand das ganz lustig. Ich habe das nochmal in dieser 40-minütigen Zusammenfassung mir angeguckt. Und zwar 3-4 Mal. Der dreht sich so halb, wundert sich so, hä, wo will der denn hin? Dann bleib ich einfach stehen, dreht sich wieder zur LOS zurück. Dann kommt Mondre aus dem Backfield über links, rennt auch einfach an ihm vorbei. Und Highsmith bemerkt, hä, da ist ja gar keiner mehr. Über einen Free Shot. Läuft los wie ein Irrer. Und in dem Moment, wo er den Pass wirft, schlägt es auch bei Mac ein. Dass das Ding dann, ich sag mal, dieser so ein Zirkusding wieder ist, das irgendwie 25, 30 Yards weit gehen sollte, vielleicht waren es auch nur 15, das habe ich mir nicht so genau angeguckt, sei mal dahingestellt, also dass das unklug ist, das so zu machen. Und da muss er, glaube ich, lernen, auch im Zweifel ihn einfach mal rauszuwerfen und halt nicht einfach ins offene Feld zu werfen. Vor allem, wir haben Hunter Henry, oder ich habe Hunter Henry angesprochen, wie er da lang geflitzt ist. Das heißt, es gab in der Situation einen kurzen Moment, wo er so gesehen Highsmith weggelaufen ist. Da hätte der Ball kommen müssen. Und spätestens als Mondre an Highsmith vorbeigerannt ist einfach und er auch stehen geblieben ist, war ja dasselbe Fenster wieder offen für Mondre, um den Ball zu empfangen. Aber nein, er wartet weiter, sieht, dass Highsmith auf ihn zukommt und wirft halt mehr oder weniger unkoordiniert ins offene Feld. Und da war niemand außer Minka in der Nähe. Und dann, wie gewonnen, so zerronnen, zack, ist es weg.
Der gute Vorteil. Ja, ich glaube, zwar im Ursprung ist der Fehler nicht mehr bei Mac Jones entstanden, aber er musste einfach ein bisschen erwachsener reagieren. Ja. Denn frisst das Intentional Grounding auch meinetwegen, wenn du den Ball sonst wohin wirfst, oder geh halt auch runter für den Raumverlust, dann hast du immer noch die Möglichkeit, da das Ding zu punten an die 10-Yard-Linie meinetwegen. Also da ist es auch nicht mehr ganz so optimal gelaufen. Ne? Und aber lieber Frank, wie sind wir dann noch im zweiten Quarter zum Touchdown gekommen?
Ja, erstmal ist es direkt aus der Interception, ist dann ja so gesehen in dem Drive erstmal das Field Goal entstanden für Pittsburgh. Das heißt, wir haben nicht nur so gesehen auch den Turnover generiert, sondern auch einen Turnover mit Points. Dass es dann nur drei waren, kann man fast positiv festhalten, dass man sie also dann doch noch stoppen konnte. Aber insgesamt muss man halt sagen, das sind die Plays, die man vermeiden muss. Und wir haben dort mit aller Macht versucht, unser Spielglück loszuwerden, ja, der Niederlage zuzulaufen. Dass es dann da nur 3-3 steht, ist unser Glück.
Ja, und Teil der Defense halt auch, ne? Die sah da echt ganz gut aus, muss ich sagen.
Genau.
Gerade auch im Laufspiel, muss ich sagen, Najee Harris hat sich da wirklich die Zähne ausgebissen, ist im ganzen Spiel nicht mal auf 50 Yards gekommen. Generell 91 Yards Rushing zugelassen und 168 Passing Yards. Das spricht schon für die Defense, auch wenn ich ja, wie gesagt, eben auch gesagt habe, die Corner sahen in den einen oder anderen Play unglücklich aus. Aber das, was wir vor der Saison ja auch gesagt haben, wir müssen schneller und athletischer werden, das gilt natürlich auf jeden Fall für die Linebacker, die da insbesondere gegen den Lauf auch ja, gut aussahen, auf jeden Fall.
Genau, dazwischen war auch ein Drive von uns, Flaggen, die zu Dritter und 26 geführt haben, dann der Pass auf Jacoby Myers, er schafft es nicht ganz, das First Down zu holen, wir punten, im Gegenzug passiert nichts und dann im letzten Drive haben wir auch erstmal sehr, sehr, sehr viel Glück, dass wir am Ende mit dem Touchdown dastehen. Da ist nämlich der erste Ball geht auf Jonnu Smith, mehr oder weniger völlig unvorbereitet in den Rücken und Leal ist es, die 98, die dazwischen sprintet und fast interceptet, also dann nur deflected. Max scrambled sehr fraglich danach in so einem Ball. Also andere Quarterbacks haben da ihre Season-Ending-Injury rausgezogen aus solchen Nummern.
Ja, das sah auch echt so kurz vorm Rasen aufgekommen, dann nochmal dieses Knallen gehört. Also da dachte ich schon so, Mann, ey, muss das sein?
Ja, also am Ende ist es der Zirkuswurf auf Aguilar zum Touchdown. 44 Yards. Ja, da hast du, glaube ich, nochmal ein paar Details, Fabi. Hau mal raus.
Ja, ich habe mir das Play bei ESPN angeguckt, weil ich auch einfach mal verstehen wollte, warum er diese Bomben dann wirft. Also ich versuche das mal halbwegs bildlich darzustellen. Die Pittsburgh Steelers spielen eine Cover-One-Verteidigung. Das bedeutet in der Regel, außen die Wide Receiver bei uns werden durch die Corners abgedeckt, relativ frühzeitig. Und auch der Nickel-Cornerback nimmt den Wide Receiver, der an der O-Line steht, raus. Das war in dem Fall Jacoby Myers. Dann haben die Pittsburgh Steelers zwei Linebacker auf dem Feld gehabt. Der eine orientiert sich quasi an unserem Running Back, das war Stevenson in dem Fall. Und der Middle Linebacker und der Safety, der Strong Safety, kümmern sich um Hunter Henry. Jetzt hatte Mac Jones das Problem, dass auf der Außenseite der Ex-Receiver, das war Devante Parker, und daneben halt Jacoby Myers, Routen gelaufen sind, kurzzeitig nach vorne, 5-6 Yards, und nach links gecuttet ist. Das Problem bei diesen Routen ist, dass die irgendwann tot sind. Wenn du irgendwann an der Außenlinie angekommen bist, sind die tot. In der Mitte, Hunter Henry, läuft auch eine Cross-Route. Der wird aber vom Middle-Linebacker und auch vom Real-Linebacker rausgenommen. Das heißt, da ist eine Menge Traffic underneath, hinter den Linebackern. Der war tot. In dem Falle kannst du eigentlich nur noch Aguilar anspielen. Also wenn du dich für den Pass entscheidest, kannst du dich nur für Aguilar entscheiden. Du hättest vielleicht noch Stevenson schauen können, ob er eine Real-Route irgendwie auf die Beine kriegt und den auch irgendwie kurz anspielen. Aber der einzige Ball, den du dann spielen kannst, ist tatsächlich auf Aguilar. Und das war ein 50-50-Ball. Eigentlich ein 60-40-Ball für die Steelers eigentlich. Also
genau.
Da war eigentlich sozusagen der Football-Gott ein erneutes Mal auf unserer Seite, weil der Ball war auf jeden Fall nicht leicht zu fangen. Weil er wurde gut gecovert, er hat ihn nicht optimal geworfen, den Ball auf Nelson Aguilar. Und es war einzig und allein die Klasse von Nelson Aguilar, dass er den Ball da runterpflückt und den Corner eigentlich ja im Regen stehen lässt. Oder wie hast du das Play gesehen?
Genau so. Also ich verurteile nicht, dass der Ball in die Richtung gegangen ist. Also am Ende verurteile ich sowieso gar nichts. Es ist nämlich ein Touchdown geworden. Und ich hätte mir nur gewünscht, dass man ihn so gesehen über Kopf in den Lauf spielt. Das heißt weiter und höher, sodass entweder Aguilar ihn nicht erreichen kann, weil er nicht weit genug ist und er halt dann incomplete ist, oder er ihn halt als einziger fangen kann. Bei diesem Umdrehen mit dem Blick zum Ball, wenn dann der Corner auch noch vor dir steht, ist es ja, wie du gesagt hast, 60-40, fast sogar 70-30. Also der Steeler musste den Ball verlieren. Das hat Aguilar hervorragend gemacht, ne? Dass er da drüber gegriffen hat, in der Luft, und ihm den so gesehen vorm Brustkorb nach oben hin weggeklaut hat.
Genau.
Das absoluter Zirkus-Catch, sieht dann toll aus, nur man muss auch wissen, dass da ganz viel Glück mit dabei war, wie wir es am Anfang gesagt haben. Was mir dann wiederum nicht gefällt, ist, dass er so gesehen mit dem Berühren der Endzone mehr oder weniger dieses Ding in der Luft einfach wegwirft. Da gibt es schon andere Beispiele, die früh die Nummer gemacht haben. Das sind halt so diese, also deswegen bin ich halt kein 100% Aguilar-Freund, ohne dass ich ihm jetzt wieder was nehmen möchte. Aber was in drei Teufelsnamen bringt dich dazu, beim Sprung in die Endzone, kurz nach der Endzone, und man ist nur mit dem Arm in der Endzone, das Ding einfach loszulassen? Bleib doch in der Luft, freu dich doch, halt doch den scheiß Ball fest. Und ja, wenn du dann da bist, da kannst du von mir alles damit machen. Du kannst ihn anzünden, von mir so, hol dir ein Messer und schneid in vier Teile. Ist mir völlig egal. Aber das muss doch gesichert werden, dieses der Drive oder der Spielzug. Und das sind so diese unnötigen Show-Dinger, die es dann ja unheimlich schwierig machen, ausschließlich positiv und fröhlich zu sein, dass man 10-3 zur Halbzeit führt. Was das positive Ergebnis war.
Das ist richtig. Ich will ihn jetzt nicht großartig verteidigen. Du hast natürlich absolut recht. Der muss da safe reinlaufen und dann ist der Drops gelutscht. Aber vielleicht nochmal kurze Ergänzung, weil ich vorhin nochmal den Free Safety vergessen habe, der in dem Spielzug nochmal kurz nach unten kam zu Hunter Henry auf die Crossroute, sich dann aber halt eben doch Richtung Aguilar bewegt hat. Und dann einfach zu spät kam. Das war Minka Fitzpatrick, den nehme ich namentlich in dem Fall. Aber zurück zu Nelson Aguilar. Er hat ein tolles Spiel gemacht. 110 Yards, ein Touchdown. War so ein Stück weit sein Breakout-Game, was er vielleicht gebraucht hat. Und deswegen vielleicht auch diese etwas übermotivierte Freude dann beim Touchdown, die du gerade angesprochen hast. Aber ich freue mich persönlich für ihn, dass er nicht nur dieses lange Ding gefangen hat, sondern auch immer mal wieder auf diesen kurzen Routen, 8 bis 15 Yards, sage ich mal, auch immer mal wieder den Ball gefangen hat. Hab mich extrem gefreut für ihn, um ehrlich zu sein.
Ja, und vor allem, so gewinnst du natürlich auch Spiele, indem du kurz vor der Halbzeit punktest, und dann haben wir ja auch den ersten Drive in der zweiten Hälfte gehabt, um dann nochmal nachzulegen. Das hat in dem Fall leider nicht ganz so gut geklappt. Da haben wir uns wieder selber Knüppel in die Beine geworfen. Da ist ein heftig überworfener Ball auf Meyers gewesen. Da läuft die Play-Clock runter zum zweiten Mal. Wir müssen schon früh das Timeout nehmen, um das zu retten. Holding von Win. So kommt kein Drive in Schwung, sodass wir dann nur in Field Goal Position waren. 52 Yards, was Nick Folk leider vergammelt hat. Kein Vorwurf, 52 Jahre, da muss man nicht regelmäßig verwandeln, also regelmäßig darf man das schon, aber nicht immer und garantiert und vor allem nicht in einem offenen Stadion wie in Pittsburgh, was aufs Meer guckt oder auf den See guckt. Aber insgesamt kann man sagen, war das von vorn bis hinten halt einfach ein Drecksdreif, der nicht richtig in Schwung kam und genau so dann geendet ist. Im Gegenzug kriegen wir dann das Field Goal, was wir auch wieder fast positiv feiern müssen, denn ohne den Monster-Stop von Jabril Peppers, ja, wo den Receiver ja komplett aus den Schuhen getackelt hat, also die standen da noch und der Rest war alles weg, wäre das auch also mit hoher Wahrscheinlichkeit in Richtung Touchdown gegangen. Das war der entscheidende Stop, der sie so gesehen nur zum Field Goal gebracht hat. Und da dann auch ein 52-Yarder zufälligerweise, den Boswell dann leider macht.
Okay, nachdem Boswell dann das 52-Yarder-Field-Goal reingeknallt hat, ist uns nochmal das Herz in die Hose gerutscht, nämlich Mac Jones wirft fast seine zweite Interception. Was ist da passiert?
Ja, also eigentlich hat er sie geworfen, Sutton wollte sie nur nicht und hat gesagt, weg, das Ding ist heiß. und lässt das Geschenk fallen. Völlig blinder Pass, ohne Not. Auch der nächste Pass, ein Mondball in Double Coverage, das sah alles nicht super aus. Ich will jetzt nicht überkritisieren, denn am Ende des Tages, das müssen wir auch immer wieder festhalten, wir haben dieses Spiel gewonnen und wir haben es glücklich zurecht gewonnen, aber es gab auch viele Situationen, wo uns hätte dieses Spiel entgleiten können. Und da, ja, wie gesagt, haben wir eigentlich das Glück, was wir im ersten Spiel nicht hatten, haben wir mehr oder weniger doppelt in diesem Spiel aufgebraucht. Dass es jetzt insgesamt 1-1 steht, also in der Gesamtwertung ein Sieg, eine Niederlage, passt dann, glaube ich. Denn ja, hätten wir nicht diesen super Glückstag gehabt, hätten die Steelers, glaube ich, gewonnen. Die haben auf jeden Fall mehr Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu gewinnen.
Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass dieses Spiel, du hattest es gerade schon mal so ein bisschen eingeleitet, so ein bisschen wie Himmel und Hölle war. Also es waren viele Sachen dabei, die mir extrem gut gefallen haben. An der Stelle möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz zwischengrätschen. Die O-Line sah im Gegenzug oder im Vergleich zum Spiel gegen Miami echt gut aus. Also man hat auch öfters gesehen, dass Mac Jones eine Menge Zeit hat. Also dass er wirklich abscannen konnte das Feld, gucken konnte, welche Route ist nun frei. Aber dann umso schlimmer ist es ja dann, dass er die Fehler, die du gerade angesprochen hast, dass er da in Double Coverage wirft, mächtig überwirft und so weiter. Das wiederum darf dann natürlich nicht passieren, aber die O-Line sah gut aus, weil auch hier jedes Runplay, es ging nach vorne. Es ging absolut nach vorne. Also ich habe selten gesehen einen Laufspielzug, wo wir wirklich Raumverlust hatten. Und das war positiv, auch insbesondere dann, gleich kommen wir da gleich zu, im vierten Quarter, wo es darum ging, dann nochmal ein bisschen Zeit von der Uhr runterzunehmen, das First Down zu machen. Da ist Sam Harris doch eigentlich immer nur schnurstracks durch die Gaps geflutscht, auch aus Stevenson. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, das fand ich auch. Und da sieht man einfach, dass die Steelers Defense uns ein Stück weit mehr liegt. Man sagt ja auch immer, also Tomlin, der ein guter Coach ist, der das alles hinkriegt, vercoacht sich öfter mal gegen Bill. Der ist irgendwie eine Nummer aufgeregter gegen Belichick. So hatte man auch immer dieses Gefühl, dass man es fast schafft, aber dann doch irgendwie nicht. Aber sie spielen eine klassischere Defense, auf die wir uns besser einstellen können. Das heißt, wir müssen natürlich weiter beobachten, ob unsere O-Line sich wirklich verbessert hat oder eigentlich mit dem, was uns die Defense angeboten hat, besser umgehen konnten. Was wir überhaupt nicht hingekriegt haben, sind diese scheiß Safety-Blitze, die Miami gemacht hat. Immer und immer wieder, dass diese Formation so durcheinander gewirbelt haben, dass wir nicht wussten, was kommt. Und ich hatte das Gefühl, hier gibt es sehr gute Spieler, die versuchen, Druck aufzubauen, aber wir wissen, wie sie kommen, weil sie immer mehr geradeaus kommen und wir eher in der Lage sind, dies aufzuhalten. Wir hatten das leichter dekodiert und damit sieht es am Ende des Tages dann natürlich viel gelungener aus, als wenn durch ein Gap halt auf einmal zwei springen, wovon einer der Safety ist, den da jetzt keiner erwartet hat. Also ich kann nicht jedes Play jetzt genau vor meinem inneren Auge abspulen, aber insgesamt haben sie viel konservativer in der Verteidigung gespielt, dass die Safeties in der Regel viel tiefer standen und haben diesen Safety-Blitz nie bis ganz selten gezeigt. Also ich kann mich an keine Situation erinnern, vor allem nicht erfolgreich. Aber das ist eine Lehre daraus. Als Gegner würde ich mir das auf jeden Fall angucken und als Blaupause üben, weil damit konnten wir überhaupt nicht umgehen und jetzt mit diesem klassischeren konnten wir sehr gut umgehen, fand ich.
Genau, und das ist ja das, was wir auch letzte Woche schon mit Marcel analysiert haben. Da kannst du natürlich mit so Play-Action-Spielzügen oder auch mal ein Splitscreen, wo du ja den Blitz zulässt, aber dann über die Außenseite oder genauso wie ein Jet-Sweep, dass du einfach diesen Druck, der da durch die Mitte kommt, über außen dann ausweichen kannst. Und das haben wir im vierten Quarter später auch gut gemacht mit den Outside-Zone-Runs. Das fand ich richtig gut. Lass uns nochmal im dritten Viertel bleiben. Da ging es nämlich weiter mit Himmel und Hölle, ging es nämlich weiter.
Aus unserer Hölle haben wir gepantet.
Genau.
Und sind plötzlich im Himmel gelandet. Unser bester Mann, Gunnar Olszewski, will den Ball nicht und gibt ihm lieber Skula. Sodass wir in aussichtsreicher Feldposition in Ballbesitz kommen, die Steelers noch einen Foul drauf kriegen, half the distance, und wir, ich glaube, inside 10 oder under 10 in Ballbesitz kommen und dann mit 1, 2, 3 easy runs, ich weiß es nicht mehr genau, wie viel es waren, Harris zum Touchdown reinläuft. Also das war ein absolutes Geschenk. Wir haben es ausgepackt. Die Geschenke, die wir den Steelers gemacht haben, die blieben mehr oder weniger zu 90% unausgepackt. Und das ist dann, glaube ich, schon fast der Schlüssel zum Spiel gekommen. Und jetzt können wir gerne ins vierte Viertel gehen.
Jawohl.
Und unseren Run lobpreisen, der es dann einfach gut runtergespielt hat.
Ja, vielleicht vorher nochmal, muss man auch einfach mal zugeben, war es ein klasse Drive der Steelers, die da übers Feld gewandert sind, den Touchdown machen und ich glaube auch noch die Two-Point-Conversion durch Deontay Johnson finalisieren, beziehungsweise nochmal rankommen. Und dann kriegen wir wieder den Ball und jetzt tritt genau das ein, was ich gesagt habe. Mit dieser guten O-Line-Leistung an diesem Tag war es möglich, dass das eine oder andere Gap sich geöffnet hat und Damien Harris respektive auch Ramondre Stevenson einfaches Spiel hatte. Sage ich mal, das ist genau, was ich meine. Zwischen 2 und 10 Yards war eigentlich immer ein Raumgewinn zu verzeichnen. Und zwischendrin die sicheren Anspielstationen dann auch mit Kendrick Bourne. Und auch, wenn ich hier nochmal hervorheben möchte, ist LeJohn Humphrey, der auch den einen oder anderen Catch gemacht hat und auch im Blocking sehr, sehr, sehr gut ausgesehen hat.
Genau.
Der hat mir sehr gut gefallen, um ehrlich zu sein, weil nämlich die anderen beiden Tight Ends abgemeldet sind. Da komme ich dann später auch nochmal zu den Takeaways, was ich mitnehme aus dem Spiel. Und insofern, klar, gab es dann immer mal wieder so eine Situation, wo wir einen dritten Versuch hatten, aber die Patriots haben dann eigentlich gar nichts mehr anbrennen lassen.
Genau, es ging immer weiter. Wir haben die Uhr mehr oder weniger runtergespielt, wir haben sie kontrolliert und die Steelers konnten nur reagieren und sind so gesehen in Zeitdruck geraten, weil sie was zeigen mussten und dadurch dann häufig in den Punt geraten, sodass wir dann wieder das Feld von hinten runterflügen konnten, um weiter die Uhr zu verbrennen. Und das war dann ein am Ende natürlich glücklicher, wenn es ein One-Scoring-Drive ist, immer glücklicher Sieg, aber insgesamt auch kaum gefährdeter. Das haben wir wirklich routiniert runtergespielt. Und dann musst du so ein Drecksauspiel auch einfach für dich entscheiden. Übrigens, Marcel hat richtig getippt, ne? Der hat 17-14 vorausgesagt.
Nee, er hat, glaube ich, 17-13. 17-13, er war nah dran. Er war nah dran.
Ja.
Er war nah dran gewesen. Ja, das Spiel, du hattest es gesagt, war so ein Stück weit sehr, sehr wichtig für mich, dass du aus dieser Anfangsniederlage im Divisional Game jetzt nochmal was Positives mit rausziehst, weil ich glaube, die nächsten 2 Wochen werden knüppeldick. Wir haben die Ravens und die Packers vor der Brust. Zwar haben die Ravens auch verloren, aber ich denke, dass da doch noch ein bisschen mehr Gegenwehr zu erwarten ist. Was sind deine Takeaways, die du vielleicht aus diesem Spiel herausziehst für die Woche 3?
Ja, also mein Negativ-Takeaway ist dann wieder, dass die Ravens noch verloren haben. Mir wäre es lieber gewesen, wenn sie knapp gewonnen hätten. Das ist so ein bisschen so eine innere Zufriedenheit, die dann da ist. Die sind natürlich ein bisschen sackig. Wir haben jetzt unseren Home-Opener zu Hause gegen Baltimore. Und da hätte ich sie lieber in einer anderen Gemütsstimmung gehabt, als sie jetzt kommen. Das war unschön. Vor allem, dass sie dann von Miami mit diesem Comeback da noch alles vergeigt haben. Macht natürlich auch Hoffnung, dass selbst wenn wir in Rückstand geraten sollten, dass wir uns da rauskämpfen können. Insgesamt ist es viel, viel, viel zu früh, um irgendwas sagen zu können. Also so negativ, wie es nach Woche 1 ist oder war, ist es jetzt nicht positiv, sondern eine durchschnittliche Gemengelage, wo Licht und Schatten ist. Ich glaube, auf CBS wurde es übertragen. Die haben es ganz gut gesagt. Die ersten 6 Spiele sind die Patriots halt einfach nicht einzuschätzen, in der Regel. Das ist, so wie wir es immer sagen oder wahrnehmen, verlängerte Preseason. Insgesamt heißt es ja sowieso vom Bill, die Saison beginnt nach Thanksgiving. Ist vielleicht ein ganz klein bisschen spät, weil wenn du vorher gar nichts gerissen hast, kommst du dann auch nicht mehr in Schwung. Aber du musst dann deinen guten Football spielen oder deinen besten Football. Und von daher können wir aktuell noch ein bisschen probieren und gucken, wie unsere Identität ist. Einer meiner Takeaways ist, dass Mac noch nicht so souverän aussieht wie zu seinen besten Zeiten im ersten Jahr. Da wünsche ich mir, dass er einfach diesen Step macht und ihm auch die Möglichkeit gegeben wird. Ne? Also es hieß ja, dass das unser Play-Calling komplett umgestellt wird, unser ganzes Playbook, dass es alles viel schwieriger wird. Und so wirkt er in Teilen auch auf dem Feld, als ob er nicht ganz auf der Höhe der Aktionen ist, sondern häufiger reagiert auf das, was ihm gezeigt wird und nicht weiß, was als nächstes kommt und wie er damit umzugehen hat. Das ist ein Lernfaktor, deswegen ist, glaube ich, die Year-2-Cliff noch mal eine Nummer höher als die Rookie Cliff. Da konnte er frei aufspielen, den anderen outplayen und dann, ich sag mal, lustig in die Saison gehen und sagen, ich freue mich drauf. Jetzt ist es etwas ernster, es ist etwas erwachsener und da kommt es viel auf ihn an, wie er sich in diese Sache reinarbeitet. Insgesamt sehe ich ihn nicht negativ, auch wenn wir ihn hier für einige Plays an die Wand genagelt haben und gesagt haben, das waren absolute Rookie-Mistakes. Da sind aber viele dran beteiligt. Da geht es halt darum, jetzt Film zu gucken, zu sehen, welche Looks er bekommen hat, wie er darauf reagiert hat und wie er darauf besser reagieren kann. Und da werden wir in den nächsten 3-4 Wochen, und das unabhängig von Sieg oder Niederlage, hoffentlich einen Fortschritt sehen in seiner Entwicklung und dann bin ich guter Dinge.
Ja, du hattest das gesagt, dass oder die Football-Saison, so wie Bill Belichick das immer vorgibt, fängt nach Thanksgiving an. Das ist ja das, was wir letztes Jahr vielleicht uns so ein Stück weit auf die Füße gefallen ist, dass wir da bis dahin eigentlich legit ausgesehen haben und danach eingebrochen sind. Ich kann diesen Sieg auch sehr schwer einschätzen. Oder ein Argument ist, dass man ja sagen kann, Mitch Trubisky musste Big Ben beerben, halt, ne? Es ist ja auch eine komplett neue Offense, TJ Watt war nicht dabei, aber ich glaube, du musst erstmal in Pittsburgh gewinnen, das muss man erstmal machen, ja. Diese Defensive-Schlacht da zu gewinnen. Ich habe den ersten Punkt, den hast du mir komplett vorweggenommen, ich habe mir aufgeschrieben, Mac Jones struggled und da meine ich genau das, was du gesagt hast, ne? Dass manchmal sieht es etwas behäbig aus, etwas Unsicherheit, ne? Die Körpersprache spielt da auch eine große Rolle. Und das ist mir auch aufgefallen. Als zweiten Punkt habe ich einen Punkt, der mir persönlich sehr viel Hoffnung gibt, und zwar bestes Spiel von Nelson Agholor, dass der vielleicht sein Geld doch nochmal wert sein könnte in den nächsten Spielen und zu einem Faktor werden kann, weil Devante Parker ist komplett abgemeldet, also nicht nur in Miami, sondern auch jetzt in Pittsburgh war er komplett abgemeldet. Und da komme ich auch zur Überleitung schon zu meinem dritten Punkt. Auch die Tight Ends waren absolut kein Faktor. Absolut kein Faktor. Also nochmal zur Aufklärung. Die Patriots im Positional Spending sind auf Rank Number One im Tight End Spiel. Das heißt, du gibst von allen 32 Teams das meiste Geld für deine Tight Ends aus. Und dieses Geld bezahlst du ja nicht nur, damit sie gut in der O-Line noch eine Ergänzung sind und den Lauf nochmal durchbringen, sondern die sollen auch mal einen Ball fangen. So wie Hunter Henry es letztes Jahr gemacht hat in der Red Zone. Und auch Jonnu Smith, der sicherlich in Miami gute Aktionen hatte, aber die waren gegen Pittsburgh ein absoluter Nullfaktor. Die O-Line stark zurückgekommen nach der schlechten Leistung in Miami. Muss ich sagen, wir haben zwei grandiose Running Backs mit Stevenson und Damien Harris. Auch Per Strong hatte 3 Snaps gehabt. Also da bin ich echt super zufrieden. Kendrick Bourne ist noch so ein großes Fragezeichen. 25% Snaps ungefähr, aber doch 2 Reception, 16 Yards. Vielleicht findet er jetzt nochmal ein Spiel, um dieses Four-Headed, Five-Headed Monster zu werden, was wir ja auch immer in der Offseason so ein Stück weit angepriesen haben. Ansonsten, der Linebacker-Korb hat mir sehr, sehr gut gefallen. Schneller und athletischer als noch im letzten Jahr. Man muss natürlich gucken, das hatten wir noch gar nicht besprochen. Godshaw, Bentley, Jonathan Jones und Duggar sind teilweise verletzt vom Feld gegangen. Und das sind natürlich wichtige Stützen, die uns gegen die Ravens auf jeden Fall die da sein müssen, wenn wir gegen die Ravens eine Chance haben wollen. Und von daher, weil auch J.K. Dobbins zum Beispiel nächste Woche zurückkommt und Lamar Jackson gefürchtet, die zwei Wide Receiver mit Bateman und Duvernay, Auch klasse Spiel gemacht gegen Miami. Also da müssen wir, da ist es so ein Stück weit die Feuertaufe. Die ersten beiden Spiele sehe ich auch nochmal so als verlängerte Preseason. Ja, fraglich, ob wir jetzt gegen die Ravens diesen Gang durch die Feuertaufe gehen können. Das sind meine Takeaways sozusagen dafür.
Ja, so ist es doch schön rund. Wir können mal fast zumachen. Also ich bin auch gespannt gegen die Ravens, weil wir jetzt auch wieder einen mobilen, beziehungsweise sehr, sehr mobilen Quarterback kriegen. Das hat, wie gesagt, gegen Miami uns nicht ganz so gelegen in der Defense. Da ist Mitch Trubisky natürlich, ich sag mal, leichter auszurechnen, weil eindimensionaler. Und das ist mit Sicherheit ein Key to Win. Aber jetzt nehmen wir schon der diesjährigen Woche und der Vorschau weiter nichts weg, sondern würde sagen, Schleifchen drum, zugebunden, weg das Ding, oder?
Absolut. Danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch natürlich eine erfolgreiche Woche, eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann wieder zum Preview mit den Ravens. Zu Gast wird sein der Ravens-Podcast. Und wir sehen uns bis dahin. Schönen Abend. Ciao, ciao.
Macht es gut.